Die Golfstaaten, vor allen Dingen Saudi-Arabien, sind kein Partner der Wahl, sondern ein Partner der Notwendigkeit, weil man kann auf sie schlichtweg aus energiepolitischen Gründen nicht mehr verzichten. Es ist mittlerweile tatsächlich üblich geworden, dass bestimmte Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, nicht mehr zwingend religiös legitimiert werden müssen. Und da sieht man schon auch einen Machtverlust des religiösen Establishments, ohne Frage, ja. Wirtschaftliche Partnerschaften mit China aus einer saudischen Perspektive derzeit attraktiver erscheinen. Ob sich das in Zukunft wieder ändert, liegt auch an uns. Liegt auch daran, welche Angebote können wir machen, wie können wir die Erwartungen der Saudis erfüllen und inwieweit ändern sich auch saudische Erwartungen an uns.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute geht es im weitesten Sinne auch um Politik, aber ja noch so ein bisschen um Außenhandel, Wirtschaft und die innerpolitischen Verhältnisse eines ganz anderen Landes, nicht Deutschlands. Wir haben uns hier ein Land vorgenommen, was, ich würde mal sagen, wir Deutschland, wo wir ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu haben. Und wenn man über mächtige Länder redet, fällt das meiner Erfahrung nach mal so ein bisschen hinten runter. Man redet über China, man redet über die USA, man redet über die EU, ab und zu auch über Indien. Ein Land, was gar nicht so häufig in der öffentlichen Diskussion vorkommt, wenn es aber vorkommt, dann mit Macht, ist Saudi-Arabien. Darüber wollen wir heute reden und ich habe heute zum zweiten Mal zu Gast Sebastian Sons. Lieber Herr Sons, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind und die ganz, ganz wenigen Hörerinnen und Hörer, die unsere erste Folge über Katar nicht gehört haben, wollen Sie denen nochmal in 2, 3 Sätzen sagen, wer Sie sind und was Sie eigentlich so den ganzen Tag machen?
Ja, sehr gerne. Hallo Herr Siegler, freue mich sehr, dass ich das zweite Mal bei Ihnen sein darf. Ja, ich bin promovierter Islamwissenschaftler, beschäftige mich seit über 15 Jahren sehr intensiv mit Saudi-Arabien und anderen Golfmonarchien. Ich arbeite bei einem deutschen Forschungsinstitut, CARPO, und wir machen dort vor allen Dingen Dialogprojekte. Also wir versuchen, Akteure aus der Golfregion miteinander zu vernetzen, zum Beispiel auch Saudi-Arabien und Iran, was, wie Sie sich vorstellen können, nicht immer ganz einfach ist. Ich reise also auch viel in die Region und beschäftige mich eigentlich tagtäglich damit, was dort politisch und wirtschaftlich vor sich geht.
Ja, und teilen Sie meinen Eindruck, dass wir in Deutschland, Saudi-Arabien, immer nur so halb auf dem Zettel haben? Und wenn wir aber darüber reden, das auch mit einer gewissen Vehemenz tun, also ist das auch Ihre Wahrnehmung oder bin ich da so ein bisschen, ja, habe ich es nicht so richtig auf dem Zettel?
Doch, ich teile Ihre Wahrnehmung. Ich denke, dass die Diskussion um Saudi-Arabien eben sich an ganz vereinzelten Stellschrauben ablesen lässt. Da geht es in der Regel um Öl, da geht es in der Regel um Saudi-Arabiens Rolle zum Beispiel im Jemen. Da ging es in den letzten Jahren sehr stark natürlich um die problematische Situation der Menschenrechte in Saudi-Arabien. Was aber grundsätzlich in diesem sehr, sich dynamisch entwickelnden Land passiert, das nehmen wir nicht so richtig wahr. Es ist ein sehr komplexes, ein sehr kompliziertes Land, in dem unterschiedliche Dinge gleichzeitig passieren. Und wir schauen eigentlich immer nur durch so eine Schwarz-Weiß-Brille auf Saudi-Arabien. Das stört mich ein bisschen. Ich finde es aber auch verständlich, weil bislang Saudi-Arabien für uns, also für Deutschland, gar keine so große Rolle gespielt hat. Weder wirtschaftlich noch sicherheitspolitisch. Aber das ändert sich und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sich die Diskussion um Saudi-Arabien ändern wird und hoffentlich auch etwas nuancierter geführt wird.
Ja, vielleicht gerade, weil Sie sagen, es hat gar nicht so eine große Rolle gespielt bisher und das wird sich ändern. Was würden Sie sagen, sind so die 2, 3 wichtigsten Punkte, warum Saudi-Arabien eine größere Rolle auch für die Menschen in Deutschland spielen wird?
Zum einen ist es die geografische Lage von Saudi-Arabien, die natürlich schon immer da war. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Das Land liegt geografisch, strategisch extrem wichtig. Unterschiedliche Handelsrouten laufen an den saudischen Küsten vorbei. Der Energiehandel führt durch das Rote Meer beispielsweise, führt auch eben an der Küste von Saudi-Arabien entlang. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, Saudi-Arabien investiert in den letzten Jahren massiv in die eigene Wirtschaft, aber auch in ausländische Wirtschaften und versucht sich damit unabhängiger von den Erdöleinnahmen aufzustellen. Federführend hier ist der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman und seine Vision 2030, das ist die Modernisierungsagenda, so will ich es mal umschreiben, die eben genau diesen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel vorantreibt und zig Milliarden in ganz unterschiedliche Sektoren investiert. Energie, nicht nur das Öl, sondern vor allen Dingen auch erneuerbare Energien und Wasserstoff, in den Sport, in den Tourismus, in die Unterhaltungsbranche, in andere Bereiche. Und dementsprechend ist Saudi-Arabien schon auch zu so einer, zu einem Global Player geworden, und will ausbrechen aus diesen, aus einer gewissen Isolation, die Saudi-Arabien in den letzten Jahrzehnten immer hatte, wo es eher so wahrgenommen wurde als altes, verkrustetes Königreich, in dem die Religionsgelehrten die Macht haben und viel Einfluss, aber eben nicht so stark auf wirtschaftliche Diversifizierung gesetzt wird. Und das ändert sich. Und das bietet natürlich auch Chancen für deutsche Wirtschaft grundsätzlich, die sich ja auch umschauen muss, in andere Märkte reingehen muss. Und Saudi-Arabien ist mit 35 Millionen Menschen eines der größten Länder in der Region und bietet daher einen Markt und versucht eben auch ausländische Investoren anzulocken. Und dementsprechend wird aus wirtschaftlichen sowie auch aus sicherheitspolitischen Gründen Saudi-Arabien immer wichtiger. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Politisch ist Saudi-Arabien schon immer ein Schwergewicht gewesen, versteht sich als Führungsnation in der arabisch-islamischen Welt, hat religiös eine enorme Bedeutung als Hüter der beiden heiligen Städten Mekka und Medina und möchte deswegen auch eine Führungsrolle einnehmen in der Welt grundsätzlich. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach auch einiges getan, dass Saudi-Arabien eben versucht, zum Beispiel mit einstigen Rivalen besser klarzukommen. Zum Beispiel hat man die Beziehungen mit Iran normalisiert. Es gab Gespräche über die Normalisierung der Beziehung zu Israel. Und man versucht sozusagen hier auch eine Plattform und ein Partner für internationale Diplomatie zu sein. Und das ist für Deutschland selbstverständlich auch bei den ganzen Konflikten, die wir in der Region sehen, auch entscheidend.
Ein Punkt, den wir vielleicht gleich später nochmal anschneiden können, sind die Konflikte in der Region, wo vielleicht auch viele Deutsche sagen, ja gut, irgendwie ist weit weg, warum betrifft mich das eigentlich? Ich glaube, das werden wir bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal streifen. Sie haben auch gerade schon gesagt, 35 Millionen Einwohner hat Saudi-Arabien, also jetzt, ich würde mal sagen, so ein mittelgroßer Markt, aber mit Strahlkraft übers Land hinaus in die Region, sind es ja dann doch schon irgendwie ein paar mehr potenzielle Konsumenten, nenne ich sie mal. Gucken wir mal auf das politische System. Das ist ja vielleicht das, was den Deutschen ich sag mal so, nicht gerade am nächsten ist. Wie ist Saudi-Arabien aufgestellt? Wie funktioniert Saudi-Arabien politisch? Was sind da so die Hauptakteure, um ein Gefühl für das Land zu kriegen an der Stelle?
Saudi-Arabien ist eine Monarchie. Manche sagen, es ist eine absolute Monarchie, in der die Al-Saud, also die Königsfamilie, quasi mit Unterbrechungen, seit Mitte des 18. Jahrhunderts eben auch die Geschicke des Landes prägt. Gegründet unter dem Namen Saudi-Arabien wurde das Land 1932, ist jetzt also so etwas mehr als 90 Jahre alt. Und seitdem hat sich die Herrschaft der Al-Saud, also der Name des Herrscherhauses steckt auch im Namen des Landes, das sagt schon mal viel aus, seitdem hat sich die Herrschaft der Al-Saud sehr stark manifestiert und konsolidiert. Es ist der wichtigste Akteur im Land, politisch, wirtschaftlich und hat sozusagen die absolute Deutungshoheit. An der Spitze steht der König. Mittlerweile ist es König Salman, der auch schon recht alt ist, weit über 80, gesundheitlich angeschlagen. Und in den letzten Jahren hat mehr und mehr sein Sohn Mohammed bin Salman, der aktuelle Kronprinz, die de facto Herrschaft inne. Also er ist derjenige, der in der Öffentlichkeit steht, er ist derjenige, der die wichtigen strategischen Entscheidungen trifft, er ist derjenige, um den wirklich auch ein Personenkult in Saudi-Arabien entstanden ist. Das gab es auch früher schon, dass eben mächtige Herrscher tatsächlich auch wirklich sehr populär waren. Nicht immer beliebt bei allen, aber zumindest von ihrer Legitimation selten herausgefordert wurden. Im Fall von MBS, wie er genannt wird, also Mohammed bin Salman, ist das nochmal etwas stärker der Fall, weil er eben diesen Modernisierungstrend in Saudi-Arabien sehr stark zu seinem Projekt macht. Er stilisiert sich als Architekt eines neuen Saudi-Arabiens, der vor allen Dingen die jungen Menschen anspricht. Über 60% der Bevölkerung sind unter 35. Es ist eine sehr junge Bevölkerung, die in den letzten Jahrzehnten relativ wenig zu sagen hatte. Da wurde das Land regiert von einer alten Riege der Königsfamilie. Die Herrscher, die Könige waren alle teilweise sehr hochbetagte Greise, dann gab es die Religionsgelehrten, dann gab es einflussreiche Händlerfamilien, also das war sozusagen das Establishment in Saudi-Arabien. Und MBS macht das ganz geschickt, indem er ist selber noch recht jung, mittlerweile 38 und also Teil dieser jungen Generation, dieser Generation MBS, wie ich das nenne, Er adressiert diese jungen Menschen eben, indem er ihnen mehr Möglichkeiten und andere Möglichkeiten gibt. Es gibt mittlerweile Konzerte, Frauen dürfen Auto fahren, die Geschlechtertrennung ist aufgehoben, Fußballstars werden aus aller Herren Länder eingekauft, es gibt große Sportveranstaltungen, Wrestlingkämpfe, Konzerte, Festivals und so weiter. Das gab es früher alles nicht und das gab es zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht. Und das honorieren honoriert vor allen Dingen die saudische Bevölkerung. Und verehrt und respektiert MBS deswegen. Und deswegen würde ich sagen, der große Unterschied zu früher ist, dass sich die Ausnahmestellung der Al Saud nochmal sehr stark auf eine Person konzentriert derzeit. Und das ist der Kronprinz. Er hat seine mächtigen, einflussreichen Berater und Minister, die auch alle eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Er muss Rücksicht nehmen auf das, was in der Gesellschaft gewollt wird, welche Erwartungen er weckt und welches Erwartungsmanagement betrieben wird. Aber er ist derjenige, der am Ende des Tages auch sehr rigide und auch teilweise sehr repressiv eben Macht durchsetzt, um seinen Politikstil auch zu etablieren.
Gibt es denn in Saudi-Arabien ähnlich wie in anderen, sagen wir mal, absolut geführten Staaten auch so eine Art demokratisches Feigenblatt, also irgendwie eine Volksversammlung, ein irgendwie art geartetes Parlament? Oder ist das im Prinzip so wie halt ein Feudalsystem politisch gestrickt, wo einer oben sagt, machen wir und unten kommt es auch genauso an, ohne dass das nur so potenziell mal gefiltert wird?
Nein, es gibt in der Tat ein Parlament, das hat am Ende des Tages sehr, sehr wenig Macht, aber es ist schon auch wichtig, weil die Abgeordneten sozusagen in diesem Majlis Ashura, also in diesem beratenden Rat, teilweise gewählt werden, teilweise eben aber auch vom König bestimmt werden. Das ist in anderen Golfstaaten ähnlich. Man kann selbstverständlich diese Wahlen und auch die Entscheidungsbefugnisse des Majlis absolut nicht vergleichen mit dem Bundestag beispielsweise. Aber es hat für viele Menschen schon eine Bedeutung, weil dort auch gesellschaftliche Diskussionen in die Öffentlichkeit getragen werden können. Ich habe relativ engen Kontakt mit einigen Majlis-Abgeordneten, die das auch als sehr wichtige Funktion sehen, um tatsächlich eben die Stimme des Volkes auch sichtbarer zu machen. Und was man nicht vergessen darf, dieses Gremium des Majlis, also des Rates, ist tatsächlich in der islamisch-arabischen Kultur sehr, sehr eng verankert. Und dementsprechend ist dieser Austausch zwischen Bevölkerung und den Herrschern, gerade in Saudi-Arabien, ein sehr sensibler, aber kein unwichtiger. Im Gegensatz zum Beispiel zu Präsidialdiktaturen wie in Ägypten, die ja dann auch zum Beispiel während des arabischen Frühlings massiv unter Druck geraten sind und Hosni Mubarak damals auch gestürzt wurde. Im Gegensatz zu diesen Systemen scheint es in den Golfmonarchien so zu sein, dass ein engeres Band besteht zwischen Bevölkerung und Herrschern, dass ein engeres Vertrauensverhältnis besteht, dass natürlich auch Repression herrscht und es sind keine freiheitlichen Staaten. Aber gerade in Saudi-Arabien wird immer sehr viel Wert darauf gelegt, sich nicht zu stark von der eigenen Bevölkerung zu entkoppeln, volksnah zu bleiben, zuzuhören. Und da spielt der Majlis schon eine gewisse Rolle. Das ist, wie gesagt, am Ende eher repräsentativ und nicht politikentscheidend, aber man sollte jetzt solche Gremien auch nicht komplett als einfache Feigenparlamente abtun, die wirklich gar keine Rolle spielen. In Saudi-Arabien ist es längst nicht so einflussreich wie in Kuwait beispielsweise, aber es hat dennoch eine gesellschaftliche Relevanz.
Und vor dem Hintergrund gibt es ja noch, also im Prinzip so einen, ich sag mal so, dritten beziehungsweise vierten Spieler, wenn man die Wirtschaft nochmal extra nehmen würde. Das ist ja so Religion und Religionsvertreter. Wie spielt das zusammen? Und ist in Saudi-Arabien auch so, dass, so wie man es ja auch oft hat, dass sozusagen der König auch sozusagen der erste religiöse Vertreter ist? Oder gibt es da eine Unterscheidung? Und wie sieht die aus, wenn es sie gibt?
Grundsätzlich beruht die Geschichte Saudi-Arabiens schon auf einem recht engen Pakt zwischen der Königsfamilie und den Religionsgelehrten. In Saudi-Arabien ist vorherrschende Auslegung des Islams der sogenannte Wahhabismus. Der bezieht sich auf einen islamischen Prediger aus dem 18. Jahrhundert, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, der damals mit Mohammed ibn Saud, also quasi einem Vorgänger des jetzigen Königs, einen Pakt geschlossen hat, die politische Macht mit der religiösen Strahlkraft zu verbinden. Und dieses Bündnis wurde lange, lange Zeit als quasi Geburtsstunde des saudischen Staates und des saudisch-wahhabitischen Bündnisses gesehen. Es wird mittlerweile in Saudi-Arabien selbst umgedeutet, dazu sage ich gleich noch was. Aber seitdem hat der Islam, gerade der islam-wahhabitische Ausprägung, eine ganz wichtige Bedeutung in Saudi-Arabien. Nicht nur eine gesellschaftliche und Kultur- und Identitätsstiftende, sondern auch eine politische. Der König ist tatsächlich seit Mitte der 80er Jahre auch Hüter der beiden heiligen Stätten, ist also verantwortlicher Akteur für alle Pilger dieser Welt, die mindestens einmal im Leben ja auch die Hadsch durchführen müssen als Muslim und nach Mekka und Medina zu pilgern. Das heißt, der König ist in seiner Person verantwortlich für den Schutz aller Pilger. Und das lässt sozusagen auch die Stellung des saudischen Königs nochmal im Vergleich zu den Königen in den anderen Monarchien deutlich anwachsen, weil eben Saudi-Arabien mit Mekka und Medina eine exorbitante Bedeutung in der islamischen Welt hat, sich dessen auch bewusst ist, damit auch viel Geld verdient, auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder mit wahhabitischer Missionierung versucht hat, auch im Ausland, in Asien, in Afrika, teilweise in Europa auch wahhabitische Strömungen zu unterstützen, auch dazu beigetragen hat, oder der Wahhabismus auch dazu beigetragen hat, dass viele dschihadistische Terroristen sich tatsächlich haben inspiriert gefühlt durch eben diese Glaubensauslegung, die sehr radikal ist, die sehr puristisch ist, die sehr exklusivistisch ist, und eben zum Beispiel Schiiten als Ungläubige betitelt etc. Das ist sozusagen die Situation, in der sich Saudi-Arabien lange Zeit befand, dass es da eben diesen Balanceakt gab zwischen politischer Macht der Al-Saud und der religiösen Macht der Wahhabiten. In den letzten Jahrzehnten muss man allerdings sagen, dass die Religionsgelehrten doch sehr stark auch an Bedeutung verloren haben. Sie sind zwar immer noch einflussreich gewesen, wenn es um politische Entscheidungen, um kritische, sensible politische Entscheidungen ging und mussten dann Rechtsgutachten erlassen, aber in der Regel waren sie so etwas wie Erfüllungsgehilfen des Staates und sind auch vom Staat bezahlt worden. Das heißt, dieser Balanceakt hat sich zugunsten der Königsfamilie entwickelt.
Ja, das heißt, man würde sagen, der Glaube ist sehr stark, aber die Kirche, mal so im übertragenen Sinne, bestimmt weniger den Alltag, bestimmt weniger die Strukturen des alltäglichen Handelns, als es noch vor Jahren der Fall war. Könnte man das
Ja,
so?
das kann man schon so sagen. Es gibt ja keine Kirche im Islam, aber es gab natürlich einen etablierten Klerus. Es gab oder es gibt nach wie vor auch ein Ministerium für islamische Angelegenheiten etc. Es gibt ein Ministerium, das sich explizit auch um die Hadsch kümmert und so. Also natürlich spielt das weiterhin eine wichtige Rolle auch in den Institutionen, auch in dem Leben eines Einzelnen. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, auch von den eigenen individuellen Umständen. Wie stark halte ich mich an religiöse Vorgaben? Das ist in Saudi-Arabien genauso wie in jedem anderen islamischen Land. Das macht jeder mit sich selbst aus, mit der eigenen Familie, mit den eigenen Bekannten und Freunden. Nur es ist mittlerweile tatsächlich üblich geworden, dass bestimmte Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, nicht mehr zwingend religiös legitimiert werden müssen. Und da sieht man schon auch einen Machtverlust des religiösen Establishments, ohne Frage, ja.
Und wenn wir jetzt auf das Königshaus schauen, MBS hat da sozusagen den Hut auf, er distanziert sich bzw. befreit sich und sein Königshaus ein Stück weit dann auch von dem vom Klerus und dessen Einflussmöglichkeiten. Gibt es denn innerhalb des Königshauses auch, ich sag mal so, Machtkämpfe, Rangeleien? Oder ist da klar, irgendwie, es gibt einen König, der ist schon ein bisschen älter, deshalb kann er nicht mehr so. Und sein Sohn hat hier den Hut auf und das ist absolut und da gibt es keinen Wettbewerber.
In der saudischen Geschichte wurde die Herrschaft der Al-Saud eigentlich immer von Mitgliedern der eigenen Familie herausgefordert. Es ist eine riesengroße Familie. Man sagt, es gibt etwa 9000 männliche Prinzen. Wie viele Prinzessinnen es gibt, ist tatsächlich schwieriger zu schätzen. Aber es ist eine Familie, die über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg sich extreme Macht im eigenen Land erarbeitet hat, extreme Privilegien. Es gibt unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Familienzweige. Einige davon sind mächtiger, andere sind weniger mächtig. In der Vergangenheit ist es dazu gekommen, dass eben auch Mitglieder der Königsfamilie den König tatsächlich herausgefordert, gestürzt oder gar umgebracht haben. Das ist auch schon vorgekommen. Und deswegen hat MBS zu Beginn, also zu Beginn der Herrschaft seines Vaters und auch seiner de facto Herrschaft, sehr schnell begonnen, mögliche Konkurrenten auszuschalten. Ursprünglich war ein Vertreter der alten Garde, Mohammed bin Naif, eine sehr, sehr renommierte Persönlichkeit, enger Partner auch der USA, als Kronprinz vorgesehen, der dann quasi gezwungenermaßen seinen Titel abgeben musste und ihn an MBS übertragen hat. Angeblich soll MBN, wie Mohammed bin Naif genannt wird, seitdem unter Hausarrest stehen, ist auf jeden Fall aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und das ist nur ein Beispiel für viele. MBS hat zum Beispiel im November 2017, wenn ich mich nicht irre, Hunderte von Mitgliedern seiner Königsfamilie, einflussreiche Händler und Business-Magnaten ins Ritz-Carlton eingesperrt in Riad, hat ihnen Korruption vorgeworfen und hat sie dazu gezwungen, sozusagen mit sehr, sehr hohen Summen sich freizukaufen. Das hatte einerseits den Zweck, dass MBS für seine ambitionierten Wirtschaftsreformen und Maßnahmen sehr viel Geld brauchte. Das hat er sich sozusagen von der Elite des Landes geholt. Auf der anderen Seite hatte er damit versucht zu bezwecken, seine eigene Macht zu konsolidieren und wirklich, ich sag mal auf Deutsch, zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und auch zu zeigen, dass er kein junger, unerfahrener Typ ist, mit dem man machen kann, was man will, sondern dass er wirklich auch hart durchgreift und auch sehr rigoros durchgreift und auch wirklich Leute in der Öffentlichkeit bloßstellt, was in Saudi-Arabien tatsächlich sehr, sehr selten vorkommt, dass man wirklich in der Öffentlichkeit auch Affronts sichtbar werden lässt. Und das ist hier der Fall gewesen. Am Ende des Tages hat es dazu geführt, dass er wirklich seine Macht konsolidiert hat. Es gibt, jedenfalls nach meinem Wissensstand, derzeit keine innerfamiliäre Opposition mehr. Es gibt überhaupt keine Opposition mehr im eigenen Land, weil er die entweder kooptiert hat oder sie einfach ja unter Hausarrest gestellt hat, verhaften hat lassen oder eben andere Repressionsmaßnahmen durchgeführt hat, um zu zeigen, ich bin derjenige, der hier die einzige Macht hat. Wer mir folgt, der wird von mir unterstützt und wer nicht für mich ist, ist gegen mich.
Ja, wie ist es denn die Wirtschaftskraft betreffend? Wie stellt sich die saudische Wirtschaft da? Für uns Deutsche ist es ja so, wir gucken da hin und sagen, na ja, da fließt halt viel Öl, da wird quasi Geld gedruckt, also der Petrodollar wird da gedruckt und jetzt machen die halt auch irgendwie, jetzt bauen die da auch so ein paar Solaranlagen auf und gucken halt irgendwie, ob sie mit ihrer Sonne halt auch Geld verdienen können, die da viel scheint. Viel mehr wissen wir ja gar nicht also weder von der Struktur noch von der Wirtschaftskraft der saudischen Ökonomie. Arbeiten wir das mal vielleicht so nacheinander ab. Erstmal, wie ist die Wirtschaft eigentlich strukturiert? Also, was gibt's neben dem Ölsektor und wie viel Power steckt da insgesamt drin?
Ja, grundsätzlich wird die saudische Wirtschaft von der Ölproduktion dominiert. Saudi-Arabien ist einer der wichtigsten Erdölproduzenten der Welt, kann über das Staatsunternehmen Saudi Aramco tatsächlich auch sehr schnell Fördermengen reduzieren oder hochfahren, ist damit ein sogenannter Swing Producer auf dem globalen Ölmarkt. Die wichtigste Macht auch in der OPEC, also in dem Kartell der ölproduzierenden Staaten, und hat in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder an der Preisschraube drehen können, weil man so viel, also etwa so 10 bis 12 Millionen Barrel am Tag Öl produzieren kann, weil das relativ kostengünstig produziert wird und weil man einfach in den letzten Jahrzehnten mit Saudi Aramco wirklich einen, ja, man sagt, das wertvollste Unternehmen der Welt aufgebaut hat. Das ist sozusagen das Rückgrat der saudischen Wirtschaft und wird es auch in Zukunft bleiben, die Öleinnahmen. Nichtsdestotrotz hat man in Saudi-Arabien erkannt, dass das Geschäftsmodell, das ausschließlich auf dem Öl beruht, endlich sein wird. Auch wenn man das vielleicht momentan noch nicht merkt, die globale Nachfrage nach Öl und fossilen Energien wird runtergehen, und andere Energiequellen werden wichtiger werden. Stichwort Solar- und Windenergie, Stichwort Wasserstoff und andere. Und dementsprechend versucht Saudi-Arabien derzeit mit Hilfe der Öleinnahmen sich vom Erdöl unabhängiger zu machen. Das heißt, man nutzt das Geld, das man weiterhin aus dem Öl verdient, und das ist der große Anteil des Staatsbudgets, um es in andere Sektoren zu stecken, um zum Beispiel auch die Erdölindustrie in Anführungszeichen umweltfreundlicher, grüner zu machen. Das ist ja so ein Narrativ, das auch in Saudi-Arabien und in anderen ölproduzierenden Staaten forciert wird. Man investiert sehr stark in Wasserstoff vor allen Dingen. Man investiert sehr stark auch in andere erneuerbare oder alternative Energiequellen, um quasi beides parallel laufen zu lassen. Es geht in Saudi-Arabien nicht darum, entweder das Ölgeschäft zu machen oder in erneuerbare Energien zu investieren, sondern es geht immer um ein sowohl als auch. Das gilt in der Wirtschaft, das gilt in der Politik. Man will quasi alle Möglichkeiten ausschöpfen und man will, solange es geht, die Erdöleinnahmen nutzen, um tatsächlich die eigene Wirtschaft umzugestalten. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass Saudi-Arabien zwar ein reiches Land ist, aber keine reiche Gesellschaft. Es ist nicht Katar. In Katar haben wir das höchste Bruttoinlandsprodukt der Welt, was die katarischen Einwohner angeht. Saudi-Arabien liegt hier unter Deutschland. Also wir haben Armut, wir haben Perspektivlosigkeit, wir haben Jugendarbeitslosigkeit in Saudi-Arabien und zwar nicht zu knapp. Und dementsprechend geht es vor allen Dingen darum, das gesamte Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell zu verändern. Bisher war es so, dass aufgrund der Rentenökonomie, also aufgrund der Einnahmen aus dem Ölgeschäft, den Menschen ja ganz viele Annehmlichkeiten geboten werden konnten. Jahrelange Steuerfreiheit, kostenloses Gesundheits- und Bildungssystem, viele, viele Jobs im öffentlichen Sektor. All das ist vorbei, weil man merkt, die Gesellschaft wächst sehr schnell. Die Öleinnahmen sind zwar noch da, aber sie werden geringer. Wir brauchen ein anderes Wirtschaftsmodell. Wir müssen auch unsere Bevölkerung stärker fordern, um sie zu fördern. Und dementsprechend geht es vor allen Dingen nicht nur darum, die Energiewirtschaft zu diversifizieren. Es geht vor allen Dingen auch darum, in anderen Sektoren Arbeitsplätze zu schaffen für saudische Staatsangehörige. Das nennt man in Saudi-Arabien Saudisierung. Den Plan dafür gibt es schon seit den 70ern, gerade im Privatsektor, gerade im häuslichen Bereich, im Dienstleistungsbereich etc. ist das Land weiterhin von ausländischen Arbeitskräften abhängig. Etwa 10 Millionen der 35 Millionen sind nicht in Saudi-Arabien geboren. Viele davon kommen aus Niedriglohnländern in Südasien und Afrika und arbeiten eben in den Jobs, die Saudis lange Zeit nicht machen wollten. Und das ändert sich. Mittlerweile fahren junge Saudis Taxi. Mittlerweile arbeiten junge Saudis an Hotelrezeptionen oder als Kassiererin. Das gab es jahrzehntelang nicht. Aber das ist Teil dieses Transformationsprozesses. Und dementsprechend gestaltet sich die Wirtschaft um. Nichtsdestotrotz, und das sind zwei wichtige Punkte, sie bleibt, alle Investitionen in Saudi-Arabien basieren momentan auf den Öleinnahmen. Und es gibt kaum Privatisierung, es gibt kaum Privatwirtschaft, weil die wichtigsten Investitionen von Staatsunternehmen durchgeführt werden. Der wichtigste Treiber hierbei ist der Public Investment Fund, also der staatliche Investitionsfonds, der sozusagen überall ist, wie so eine Krake, die im Land und auch außerhalb tatsächlich in ganz, ganz viele Bereiche investiert, sei es in den Fußball, Stichwort Newcastle United in England, sei es in die Gaming-Industrie, Stichwort Anteile am Gaming-Unternehmen Konami oder EA, also Electronic Arts, sei es in Infrastrukturmaßnahmen, sei es in Petrochemie, in seltene Erden und so weiter und so fort. Im Land selbst finanziert PIF, also der Public Investment Fund, einige staatliche Unternehmen, wie zum Beispiel Aquapower. Das ist ein Unternehmen, das sich vor allen Dingen auf Wasserstoffenergie, grünen Wasserstoff fokussiert, aber auch in andere Unternehmen, sodass, und das ist ein großer Kritikpunkt oder eine große Herausforderung der wirtschaftlichen Diversifizierung, sodass eine richtige, virale, dynamische Privatwirtschaft bisher nicht so richtig entstanden ist.
Sie haben gesagt, für die Frauen verändern sich die Lebensumstände sehr stark. Kann es auch sein, dass sozusagen die Historie, gewisse religiöse Themen vielleicht auch oder der Klerus etc., dass das eine Rolle spielt, dass so jemand wie MES, der, also jetzt, ich sag mal so, jemand, der ist ja jetzt nicht so der Top-Sympath, um es mal so zu formulieren, wenn man sich so anguckt, was da passiert, nicht nur mit dem Journalisten Khashoggi, der ja ermordet wurde, sondern auch so drumherum. Aber trotz allem, wenn wir dann draufschauen, sagen irgendwie, es verändern sich die Lebensumstände, kann es sein, dass der sehr stark auch darauf achten muss, dass halt beispielsweise der Klerus nicht irgendwann die Hand hebt und sagt, du Junge, also alles gut und schön, aber so richtig gut finden wir dieses oder jenes nicht und dass Frauen jetzt Auto fahren sollen, das ist jetzt mal echt nicht okay. Also das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert. Also dass es da innerhalb von Saudi-Arabien und auch für den Kronprinzen Hürden gibt, die er übersteigen muss, um das Land zu modernisieren?
Definitiv. Es ist ein sehr, sehr komplexer und auch fragiler Aushandlungsprozess, den wir da in Saudi-Arabien derzeit sehen. Und man sieht auch unterschiedliche Phasen in der Politik von MBS. Am Anfang war er sehr, sehr aggressiv, sehr radikal, hat tatsächlich über Nacht auch fundamentale Änderungen, Gesetzesänderungen durchgesetzt, mit denen viele Menschen überfordert waren. Er hat wirklich auch strategische Fehler gemacht, die auch im Land so kritisiert wurden. Also natürlich die katastrophale Ermordung von Jamal Khashoggi mal zu nennen, aber eben auch andere Maßnahmen, die sehr drakonisch waren, sehr aggressiv waren und die tatsächlich auch das Vertrauen in den Investitionsstandort Saudi-Arabien gemindert haben. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn Saudi-Arabien wirtschaftlich erfolgreich sein will, braucht man ausländische Investitionen. Man braucht ausländische Firmen, die sich ansiedeln. Man braucht regionale Stabilität. Man braucht nationale Stabilität. Und man braucht ein sicheres Investitionsklima. Und all das bestand zu Beginn nicht wirklich, weil er so viel Staub aufgewirbelt hat und auch so viel Ärger angerichtet hat in bestimmten Bereichen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er auch mit der Rekrutierung von erfahreneren Experten einen Kurswandel durchführt, indem er versucht, weiterhin eine Kultur des Wandels aufrechtzuerhalten, aber eben nicht um jeden Preis, sondern sehr viel stärker auch mal bereit ist, vielleicht einen Schritt zurückzugehen und dann wieder zwei nach vorne, auch bereit ist, auf konservativere Stimmen zu hören, auch bereit ist dazu, beispielsweise in seiner Propaganda, in seiner Rhetorik auch wieder etwas mehr auf Saudi-Arabien als traditionelles konservatives Land einzugehen und es stärker eben auch sich selber auch in einer Linie mit seinen Vorgängern zu betrachten. Das hat er am Anfang nicht getan. Da wollte er alles anders machen als seine Vorgänger und wollte auch so wahrgenommen werden als jemand, der tatsächlich mit dem vorherigen Establishment bricht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er wieder stärker Kontinuität betont, dass er viel stärker auch wieder die diplomatische Rolle und das Gewicht Saudi-Arabiens betont in der Außenpolitik, in der Innenpolitik sehr viel stärker auch eben diesen Konsens schaffen möchte, dass Religion natürlich weiterhin Teil des Lebens ist und er das überhaupt nicht ändern möchte. Also er sieht schon, dass es da unterschiedliche Fraktionen und auch Friktionen innerhalb der saudischen Gesellschaft gibt, die er ausmoderieren und ausbalancieren muss. Und ob ihm das gelingt, hängt vor allen Dingen davon ab, schafft er es, der jungen Bevölkerung wirklich die Erwartungen zu erfüllen, die er geschürt hat? Schafft er es, Arbeitsplätze zu schaffen? Schafft er es, dass es den Menschen am Ende des Tages besser geht als vorher?
Und kann es sein, dass bei dem Ganzen auch, ich sag mal so ein Stück weit dieses Thema Brot und Spiele eine Rolle spielt? Also, ich sag mal so, wenn man jetzt als fußballinteressierter Mensch sich anguckt, was Saudi-Arabien investiert in das spielende Personal, was so international rekrutiert wird für die Saudi-Liga, dann wird man jetzt nicht auf den ersten Blick sagen, das sind halt einfach nur Anschubfinanzierungen für eine Liga, die dann irgendwann in sich selber auch funktionieren und Geld verdienen soll, sondern es ist so viel Geld, dass man vom Gefühl her sagen würde, naja, das, also wenn sich's mal irgendwann selber trägt, das dauert bestimmt auch 20 Jahre. Und auf der anderen Seite wird so ein Verein gekauft wie Newcastle United in Großbritannien, der dann, ich glaube, deren Auswärtstrikots sind jetzt in den Nationalfarben von Saudi-Arabien. Also ein bisschen so wie, naja, unsere eigene Nationalmannschaft ist halt jetzt nicht top of the pops. Kaufen wir uns mal einen Verein in der Premier League, also in der weltweit bestimmenden Fußballliga. Und das ist dann so ein bisschen auch unsere Ersatznationalmannschaft. Also ist das Brot und Spiele oder steckt auch da ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter?
Die Investitionen in den Sport sind tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür, was Saudi-Arabien strategisch verfolgt, welche Ziele es verfolgt. Zum Ersten, Sie haben recht, es geht vor allen Dingen darum, ein einheimisches Publikum zu begeistern, auch über den Sport, den Nationalismus und den Patriotismus zu stärken. Und das kann man so ein bisschen mit Brot und Spiele umschreiben. Vielleicht zum Hintergrund, ich hatte es ja schon kurz angesprochen, Saudi-Arabien ist eine Rentenökonomie, in der sozusagen durch das Öl den Menschen Annehmlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, die mittlerweile nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können. Wir haben zum Beispiel eine Mehrwertsteuer von 15% in Saudi-Arabien. Die gab es lange Jahre nicht. Darunter leiden Menschen. Wir haben grassierende Preise für Immobilien. Die Mieten in Städten wie Riad steigen exorbitant. Das heißt, dieses klassische Vollkaskoversorger-System, das der Staat zur Verfügung gestellt hat, ist kollabiert. Trotzdem will man ja seiner Bevölkerung etwas bieten, um diese Loyalität aufrechtzuerhalten. Und das sind zum Beispiel Sportveranstaltungen, Veranstaltungen im Unterhaltungsbereich und so weiter und so fort. Man darf aber nicht vergessen, dass die in der Regel auch recht teuer sind. Also es kann sich auch nicht jeder leisten. Man muss da auch erstmal hinkommen. Wenn man ein Fußballspiel in Saudi-Arabien besuchen möchte, in Riad beispielsweise, und dann Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr spielen sehen möchte, dann gibt es zwar Karten für 20 Euro, es gibt aber auch welche natürlich für 2000. Und das hängt auch immer davon ab, wer da gerade spielt. Und dann hat man das Problem, dass man in einer Stadt wie Riad einfach stundenlang im Stau steht, weil die Verkehrssituation eine Katastrophe ist und deswegen auch viele Menschen einfach allein aus den Gründen von diesen Unterhaltungsangeboten ausgeschlossen werden. Also auch hier richtet sich das zwar an eine breite Bevölkerung, aber auch nicht an alle. Es ist aber so ein bisschen Brot und Spiele. Der zweite wesentliche Faktor ist in der Tat Wirtschaft. Es geht darum, über den Sport auch eine Sportindustrie zu entwickeln. Eine Sportindustrie zu entwickeln, die dann irgendwann auch Arbeitsplätze schafft. Je mehr Stars ich im Land habe, desto populärer wird der Fußball in Saudi-Arabien. Je mehr Geld ich in Formel 1 oder in andere Sportarten investiere, je mehr Großveranstaltungen stattfinden in Saudi-Arabien, desto mehr Menschen kommen ins Land, desto mehr saudische Staatsangehörige werden irgendwann über den Sport Jobs finden. Das ist das Kalkül. Und das steckt hinter allem. Am Ende geht es um Jobs, Jobs, Jobs. Und wenn das erfolgreich ist, ist auch kein Preis zu hoch. So muss man es, glaube ich, sehen, gerade auch im Sport. Und nicht zuletzt geht es darum, tatsächlich über den Profisport auch, also über Investitionen in den Profisport, auch eine Sportkultur in der eigenen Bevölkerung zu wecken. Sport ist mittlerweile Teil des Zeitgeistes in Saudi-Arabien geworden. Es gibt quasi an jeder Straßenecke Fitnessstudios für Männer und für Frauen. Es gibt viele Laufgruppen. Es gibt kleine Community-Sports-Initiativen, die Basketball, Fußball, Volleyball, was auch immer spielen. Das heißt, da hat sich in den letzten Jahren schon etwas getan. Und das soll durch diese Investitionen nochmal forciert werden. Mit dem Hintergedanken, dass sich dadurch auch natürlich die physische Aktivität der Menschen verbessert. Und man Zivilisationskrankheiten bekämpft. Saudi-Arabien ist eines der Länder mit der höchsten Rate an Diabeteskranken weltweit. Ein Großteil der Bevölkerung ist übergewichtig. Das liegt natürlich daran, es ist sehr heiß. Man bewegt sich hauptsächlich im Auto. Man trieb wenig Sport in der Vergangenheit. Man ernährt sich sehr kohlenhydratreich. All das ist Teil dieses Transformationsprozesses, die Sichtweise darauf zu verändern und zu modifizieren, sodass Sport eben auch integraler Bestandteil einer individuellen Verpflichtung ist, dem Staat etwas Gutes zu tun und Teil dieses großen Projektes zu sein. Und deswegen ist es mehr als nur Brot und Spiele, deswegen ist es mehr als nur Sportswashing, sondern es geht hier darum, tatsächlich wirklich über den Sport Einfluss zu nehmen auf gesellschaftliche Veränderungen, in erster Linie im eigenen Land. Und zuletzt vielleicht noch ein Satz zu dem Investment bei Newcastle United, was exemplarisch steht für viele andere Sportinvestitionen im Ausland. Dabei möchte man natürlich mit den Großen mitspielen. Man möchte in gewisser Art und Weise auch dem Vorbild von Katar bei Paris Saint-Germain oder der VAE bei Manchester City nacheifern und auch den eigenen Fußballclub haben. Aber man möchte gleichzeitig strategisch investieren. Man hätte ja auch in andere Clubs investieren können. Newcastle United ist zwar ein Traditionsverein in England, aber er ist jetzt mit Sicherheit nicht die kräftigste Marke. Man hat deswegen in Newcastle investiert, weil die Stadt sehr geografisch günstig liegt, mehr Zugang hat. Dort soll ein Großteil der erneuerbaren Energieindustrie Großbritanniens angesiedelt werden. Und Saudi-Arabien möchte sich einfach diesen Marktzugang sichern. Ist selber interessiert daran, auch sich als Logistik-Champion zu etablieren, braucht also Zugang zu unterschiedlichen Häfen. So ähnlich wie das die Emirate auch machen, möchte sehr stark auch in erneuerbare Energien investieren und braucht dafür Partner. Und dementsprechend ist Newcastle United einfach ein sehr, sehr kluger und strategischer Standort auch für diese Ziele gewesen.
Es wurde ja gemunkelt, dass zusätzlich noch Manchester United jetzt gekauft werden sollte, aber das hat ja nicht geklappt. Aber spannend halt da drauf zu gucken und zu sagen, naja, warum gönnen die sich eigentlich für hunderte Millionen Euro, Dollar, wie auch immer, so einen Fußballclub, wo sie dann auch nochmal ähnliche Beträge quasi in in Spieler investieren etc. pp. Und wahrscheinlich spielt ja auch so ein Stück weit so eine Rolle, wenn ich so einen Top-Club habe, dann kaufe ich mir damit vielleicht auch Zugang, also Zugang zu Politik, wenn ich irgendwie Champions League spiele und, weiß ich nicht, Newcastle spielt gegen, jetzt hätte ich gesagt, Berliner
Borussia Dortmund zum Beispiel.
Borussia Dortmund, dann kriegt man vielleicht auch nochmal einen Kontakt zu, in die deutsche Wirtschaft, in die deutsche Politik. Was mich in dem Zusammenhang aber auch interessiert ist, wir sind jetzt so ein bisschen schon so in die Abstrahlwirkung nach außen gegangen. Was bedeutet das alles für Deutschland? Ja, also was bedeutet das für unsere Wirtschaft und auch für unsere Gesellschaft? Ist es so, dass wir sagen müssten, naja, die Themen Menschenrechtsverletzungen, fehlende Demokratie, Pressemeinungsfreiheit, das ist was, das ist ja Gott sei Dank da und nicht bei uns. Ja, irgendwie das, da sollten wir uns dann besser nicht einmischen, weil das Land vielleicht wirtschaftlich für uns so extrem, extrem wichtig ist. Oder sagen Sie, naja, da kriegt man auch einen Mittelweg hin. Einerseits müssen wir uns mit dem Land auseinandersetzen aus, ich sag mal, wirtschaftspolitischen und sicherheitspolitischen Gründen. Auf der anderen Seite das Thema Menschenrechte als Beispiel. Wir müssen es nicht deshalb komplett hinten runterfallen lassen und vielleicht sollten wir es auch nicht.
Ja, welche Rolle hat Saudi-Arabien für Deutschland, ist eine Frage, die immer mehr gestellt wird und auch zu Recht mehr gestellt wird. Nach dem Beginn des Angriffskriegs, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, hat Deutschland eine Notwendigkeit, einen Zwang, tatsächlich sich nach anderen Energielieferanten umzuschauen. Und das passiert ja auch. Habeck, Scholz, Baerbock waren mehrmals in der Region, in Saudi-Arabien, in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das zeigt eben, die Golfstaaten, vor allen Dingen Saudi-Arabien, sind kein Partner der Wahl, sondern ein Partner der Notwendigkeit. Weil man kann auf sie schlichtweg aus energiepolitischen Gründen nicht mehr verzichten. Wenn man in Saudi-Arabien eine funktionierende Wasserstoffindustrie aufbaut, dann wird das interessant. Wir haben mittlerweile schon eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. Es gibt ein Wasserstoffbüro, finanziert vom Auswärtigen Amt in Riad, das versucht, diese Partnerschaft auch weiter mit Leben zu füllen. Viele, viele deutsche Unternehmen investieren und engagieren sich in der Wasserstoffindustrie in Saudi-Arabien. Das steht alles noch sehr stark am Anfang und es gibt viele, viele Herausforderungen da zu lösen. Ich bin mit Sicherheit kein Wasserstoffexperte und höre da immer nur staunend zu, was meine Kolleginnen und Kollegen, die da viel mehr wissen, zu sagen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass es da einfach noch sehr, sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Nichtsdestotrotz schaut man sehr, sehr viel stärker nach Saudi-Arabien als zuvor, aus wirtschaftlichen Gründen. Da passiert sehr viel, Gigaprojekte werden geplant, Infrastrukturprojekte werden gebaut. Über all die Themen haben wir schon gesprochen und das sind natürlich auch Felder, in denen die deutsche Wirtschaft aktiv sein will, auch aktiv ist und noch stärker aktiv sein möchte. Aber das ist nicht ganz einfach. Saudi-Arabien ist ein problematischer Partner vor dem Hintergrund, den Sie auch schon angesprochen haben. Stichwort Menschenrechtssituation, Stichwort Ermordung von Jamal Khashoggi und andere Themen, die immer wieder aufploppen, wenn die mediale, die politische, die wirtschaftliche Diskussion um Saudi-Arabien an Fahrt zunimmt. Und dementsprechend plädiere ich dafür, dass man einen nuancierten Blick wählt, dass man versucht, in den Bereichen mit Saudi-Arabien zu kooperieren, in denen Deutschland etwas anzubieten hat und in denen man auch möglicherweise eben die Menschenrechtsdiskussion offen und ehrlich diskutieren kann. Das sind nicht viele Bereiche, aber es gibt einige. Ich lasse jetzt mal die Wirtschaft ein bisschen beiseite, weil das ist sehr, natürlich sehr gewinnorientiert. Ich konzentriere mich mal so auf ein paar politische Bereiche. Und da finde ich, dass gerade die ganze Diskussion um Klimawandel und Umweltbewusstsein in Saudi-Arabien mittlerweile stark an Fahrt zunimmt. Da gibt es viele interessante Akteure, Institutionen, Initiativen, Individuen, die sich in dem Bereich engagieren. Und hier gäbe es eine bessere Chance, auch mit deutschen Akteuren ins Gespräch zu kommen, um gemeinsames Wissen auszutauschen, um Technologielösungen anzustreben, um in der Wissenschaft stärker zusammenzuarbeiten, aber auch um einfach Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven zu schaffen. Ähnliches sehe ich im Tourismus, in der Unterhaltung, im Sport, in der Kultur. Wir dürfen nicht vergessen, 2034 werden höchstwahrscheinlich die nächsten Fußball-Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien stattfinden. Wir haben mit der Weltmeisterschaft in Katar, und darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, eine sehr, sehr kontroverse, polemische, teilweise polarisierende Diskussion hier in Deutschland gehabt. Eine ähnliche Situation werde ich auch erwarten im Vorfeld der WM in Saudi-Arabien, vielleicht sogar noch massiver, noch kritischer. Und deswegen ist es wichtig, aus meiner Perspektive einfach Kanäle herzustellen, Kommunikation sicherzustellen, dass man mit Akteuren aus Saudi-Arabien im Sport, in der Umwelt, in der Kunst, in der Kultur, in der Unterhaltung ins Gespräch kommt, nicht um alles zu verstehen, auch nicht um irgendwas schön zu färben, aber um mehr, ich sage jetzt mal, mehr Wissen anzuhäufen, mehr in einen Dialog zu treten. Und ich glaube, das ist notwendiger denn je. Wir durchleben eine Phase, in der der sogenannte globale Süden sich vom sogenannten Westen entfernt und andersrum. Gerade ein Land wie Saudi-Arabien ist sehr selbstbewusst, kritisiert auch gerade Deutschland sehr hart in bestimmten Bereichen. Und da ist es, glaube ich, notwendig, zu gucken, wie kann man tatsächlich auch bestehende Vorurteile adressieren, wie kann man offen miteinander sprechen. Und hier bieten sich einfach diese Felder an. Und da glaube ich, da hat Deutschland auch einiges anzubieten. Und da hat auch Saudi-Arabien Interesse dran.
Ja, ich habe ein Thema, was mir gerade durch den Kopf ging, als Sie sagten, Klimatechnologien, grüner Wasserstoff und Co. Wenn wir jetzt mal gucken auf die massiven Ölvorkommen, auf denen Saudi-Arabien noch sitzt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich glaube, wenn man in Deutschland viele Leute fragen würde, würden die sagen, um Gottes Willen, wenn das halt noch alles verbrannt wird, das macht ja auf jeden Fall irgendwie unser Klima kaputt. Wie ist denn da die Perspektive in Saudi-Arabien? Ist es da so, dass man sagt, naja, wir holen hier schon irgendwie in den nächsten 20 Jahren den letzten Tropfen Öl auch aus dem Boden, das wird alles verbrannt werden und da haben wir als Deutsche ja überhaupt keinen Einfluss drauf. Also ob wir jetzt irgendwie das Öl verbrennen oder jemand anders, macht fürs Klima keinen Unterschied. Also uns wäre es am liebsten, wenn Öl insgesamt im Boden bleiben würde, aber das sieht man doch wahrscheinlich naturgemäß in Saudi-Arabien anders, oder? Also naturgemäß ist es vielleicht falsch formuliert, aber sieht man wahrscheinlich anders.
Ja, man sieht es anders. Das Öl ist das Lebenselixier für Saudi-Arabiens Wirtschaft, für die politische Stabilität seit Jahrzehnten. Und dementsprechend möchte man auch nicht so ohne weiteres davon ablassen und empfindet dann sozusagen die Vorbehalte aus Ländern wie Deutschland eher so als erhobenen moralischen Zeigefinger, als Belehrungen, ohne wirklich zu verstehen, wie das Wirtschaftsmodell vor Ort funktioniert. Mein Gefühl ist, dass nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in anderen Staaten am Golf, und das wurde zum Beispiel während der Klimakonferenz in Dubai im Dezember ziemlich deutlich, dass es darum geht, bestehende fossile Industrien grüner und umweltschonender zu machen. Das heißt, man setzt sehr stark auf einen technologiebasierten Ansatz. Man setzt sehr stark darauf, dass man Technologien entwickeln muss, um tatsächlich fossile Energien auch weiter nutzen zu können, damit die CO2-Emissionen runtergehen. Es geht nicht so stark darum, Emissionen wirklich einzusparen, sondern es geht darum, tatsächlich eben die Industrie zu verändern, zu modernisieren, und nachhaltiger aufzustellen. Und das ist schon auch eine Haltung, die man sehr offensiv nach außen vertritt und wo man sagt, wir werden nicht auf euch hören und unsere Ölindustrie morgen einstampfen. Wir werden aber versuchen, stärker eben hier auch ja, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig eben in nicht ölbasierte Energiequellen zu investieren, wie zum Beispiel Wasserstoff. Und dafür brauchen wir euch, dafür brauchen wir eure Partnerschaft und dafür brauchen wir euer Know-how. Das heißt, es wird sehr offen auch artikuliert. Man hat in Saudi-Arabien wie in allen anderen Golfstaaten ein hohes Bewusstsein dafür entwickelt, dass man schon auch sehr massiv vom Klimawandel beeinträchtigt wird. Sehr viel massiver, als das hier in Europa der Fall ist. Man geht davon aus, dass wenn das alles so weitergeht wie bisher, im Ende dieses Jahrhunderts einfach die ganze Region der arabischen Halbinsel unbewohnbar wird. Wir haben regelmäßige Sandstürme, wir haben Wasser- und Luftverschmutzung, wir haben die Städte als Hitzeinseln, was sich auch auf das Leben eines Einzelnen auswirkt. Wir haben enorm hohe Temperaturen, über 50 Grad im Sommer, was ein Leben außerhalb von klimatisierten Räumen unmöglich werden lässt und so weiter und so fort. Und das nimmt an Dramatik zu. Und dessen ist man sich auch bewusst. Das heißt, man konzentriert sich auch stärker auf die Diskussion bezüglich des Klimawandels und wie man dem beikommen kann, aber eben aus einer anderen Prämisse. Und das geht mit Sicherheit vielen nicht schnell genug. Das ist mit Sicherheit nicht radikal genug, was da in Saudi-Arabien passiert und in den anderen Golfstaaten. Und das mag stimmen, aber aus deren Sichtweise ist es der einzige Weg, um eben handlungsfähig zu bleiben und gleichzeitig sich für eine neue Zukunft aufzustellen. Und da spielt Öl auch zukünftig eine Rolle. Inwieweit das dann tatsächlich umweltverträglicher gefördert werden kann, das entzieht sich meiner Kenntnis. Da fehlt mir einfach die Expertise. Da müssen Sie mit anderen Experten drüber sprechen. Aber das ist zumindest das, was in Saudi-Arabien proklamiert wird.
Ich habe jetzt so, wir sind schon ein bisschen unterwegs, deshalb muss ich mich ein bisschen, ein bisschen zügeln mit meinen Fragen. Aber ich habe noch zwei kleine Themen oder ein kleines und ein mittelgroßes Thema, was wir vielleicht noch mal kurz bearbeiten könnten. Das eine ist, was mich schon interessiert, man hat ja selbst immer so ein bisschen so das Gefühl in Deutschland, wir betreiben so ein bisschen Nabelschau und haben ja oft auch, Sie haben den erhobenen Zeigefinger angesprochen, da durchaus das Gefühl, man wisse, wie es läuft in der Welt. Was aber ja immer ganz spannend ist, ist auch mal zu gucken, wie sehen die anderen uns denn? Was würden Sie sagen, wenn ich jetzt da in Saudi-Arabien, in Riad meinetwegen oder vielleicht auch irgendwo auf dem Land über die Straße laufe und sage, Mensch, hier, ich bin Deutscher. Guten Tag. Was kriege ich für eine Reaktion? Wie denken die Leute über uns? Was würden die von mir halten? Was bin ich für ein Typ? Also jetzt mal von mir als Person abgesehen. Da wird natürlich rauskommen, dass ich ganz nett bin. Aber also als deutscher Typ irgendwie, wie kommt man da an? Gibt es Vorurteile?
Vorurteile gab es und gibt es immer. In der Regel, also in den letzten Jahren war das schon so, dass man als Deutscher sehr positiv wahrgenommen wurde. Wegen klassischen Klischees, Fußball, Autos, etc. Seit dem 7. Oktober, also seit dem Hamas-Angriff auf Israel und dem danach ausgebrochenen Krieg im Gazastreifen, hat sich das schon auch verändert. Man sieht Deutschland als pro-israelisch, als einseitig pro-israelisch, als ein Akteur, der das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza nicht wirklich sieht und akzeptiert und der dementsprechend israelischer Politik nach dem Mund redet. Das hat man in den letzten Monaten sehr, sehr häufig gehört. In Gesprächen mit nicht so stark mit Politikern aus Saudi-Arabien. Die sind da sehr viel zurückhaltender, aber mit Menschen, die zum Beispiel in der Forschung sind, in der Wirtschaft sind und so weiter. Das heißt, dieses Bild der doppelten Standards, die der Westen anlegt, das hat sich nochmal verschärft. Es hat sich weiterhin verschärft, dass man eben selber sehr viel selbstbewusster auftritt, dass man sich selber auch in einer Rolle sieht, dem Westen Paroli bieten zu können, nicht mehr der Erfüllungsgehilfe oder der Juniorpartner des Westens zu sein, sondern eben strategische Autonomie anstrebt, mit China eng zusammenarbeitet, mit Iran Beziehungen normalisiert hat, gleichzeitig aber weiterhin mit den USA und Europa eng kooperieren möchte und man einfach sich nicht in einem Lager zuordnen lassen möchte. Grundsätzlich wird das wirtschaftliche und politische Beziehungen auf höchster Ebene nicht tangieren. Aber der Diskurs gegenüber Deutschland hat sich verändert und er hat sich verschlechtert. Und ich glaube, das sollte man wissen. Nicht, weil man es unbedingt gut finden muss oder weil man dem zustimmen muss, aber einfach, um zu zeigen, dass die Gräben in der Diskussion tiefer geworden sind, auf beiden Seiten. Und das bedeutet für mich eigentlich, dass der Bedarf an Dialog und der Bedarf an Austausch noch mal größer geworden ist, um eben auch aus unserer Perspektive vielleicht unsere Situation, unsere Position zu erklären, in bestimmten Konflikten, in bestimmten Fällen, und auf der anderen Seite auch zuzuhören und zuzulassen, dass es da eine andere Haltung auf uns gibt. Ich glaube, lange Jahre war Deutschland ein Akteur, der unter dem Radar lief, weil er nicht wirklich präsent und sichtbar war. Das hat sich geändert. Und man erwartet auch von Deutschland eine größere Rolle in der Politik, allein aufgrund der Wirtschaftskraft, die wir mitbringen. Und diese Rolle hat Deutschland bisher nicht wahrgenommen und eingenommen. Und dementsprechend ist da auch, glaube ich, ein bisschen Enttäuschung zu spüren auf Seiten saudischer Gesprächspartner beispielsweise, die sich mehr von Deutschland erhofft hätten. Mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit, mehr wissenschaftliche Zusammenarbeit, auch mehr politische Zusammenarbeit. Und das drückt man momentan dann auch mit diesem, ja, mit dieser doch teilweise sehr harschen Kritik an Deutschland aus.
Ehrlicherweise ist genau das, was mich auf meinen letzten Punkt weiterleitet. Saudi-Arabien als so wichtige, ja, Nation für Energiesicherheit, für auch sicherheitspolitische Aspekte, hat ja schon auch für uns eine gewisse, wie soll ich sagen, steckt eine gewisse Gefahr darin, wenn sich dieses Land, ich sag mal, sehr stark in Richtung China-Russland zum Beispiel orientiert. Wie ist denn die Beziehung zwischen Saudi-Arabien und den beiden genannten großen und ja auch jetzt nicht sonderlich demokratischen Playern auf der Welt?
Grundsätzlich hat sich Saudi-Arabien in den letzten Jahren schon auch stärker Richtung Osten orientiert. Seit vielen, vielen Jahren hat China die USA als wichtigster Wirtschaftspartner Saudi-Arabiens abgelöst. Das heißt, wirtschaftliche Verbindungen sind sehr, sehr eng. China spielte eine vermittelnde Rolle bei der Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran. Das heißt, man setzt auch in Saudi-Arabien auf das politische Gewicht Chinas. Bei Russland muss man das etwas differenzierter betrachten. Russland, es gibt Beziehungen, die sind nicht besonders eng. Gerade auch das militärische Vorgehen Russlands gegen die Ukraine hat in Saudi-Arabien schon auch für Stirnrunzeln gesorgt, sage ich mal so. Also gerade auch, was so die militärische Schlagkraft angeht, und die militärische Professionalität, insbesondere zu Beginn des Krieges, weil man ja auch versucht, seine eigene Militärindustrie zu diversifizieren. Man bezieht viele Rüstungsgüter aus Europa, vor allen Dingen aber aus den USA, und möchte eben auch stärker aus China oder aus Russland Rüstungsgüter importieren. Aber wenn eben dann Russland so agiert, wie es zu Beginn des Krieges agiert hat, dann ist da die Attraktivität Russlands als möglicher militärischer Partner schon auch gesunken. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt ein hohes Maß an Pragmatismus in der saudischen Wirtschafts- und Außenpolitik derzeit. Es geht darum, den besten Deal mit dem besten Partner zu finden für einen bestimmten Fall. Das heißt nicht, ich habe es schon mal gesagt, es geht nicht um ein Entweder-Oder, es geht immer um ein Sowohl als auch. Es geht nicht darum, dass sich dass sich Saudi-Arabien vom Westen abwendet und dem Osten zuwendet. Es geht darum, dass man in bestimmten Bereichen mit beiden Akteuren zusammenarbeiten möchte. Inwiefern das immer funktioniert und wann man Farbe bekennen muss, das ist, glaube ich, eine große Frage, auch eine große Herausforderung für Saudi-Arabien. Aber das ist die Strategie. Und ich glaube, das sollten wir zumindest anerkennen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir möglicherweise auch im Moment nicht die beste Alternative anbieten und man dann auch schlichtweg mal in Kauf nehmen muss, dass wirtschaftliche Partnerschaften mit China aus einer saudischen Perspektive derzeit attraktiver erscheinen. Ob sich das in Zukunft wieder ändert, liegt auch an uns, liegt auch daran, welche Angebote können wir machen, wie können wir die Erwartungen der Saudis erfüllen und inwieweit ändern sich auch saudische Erwartungen an uns und inwieweit mag möglicherweise in Zukunft auch die Frustration mit der Zusammenarbeit mit China zunehmen in Saudi-Arabien. Also das sind alles Punkte, die man beobachten muss, aber ich glaube, Saudi-Arabien eine Rolle zuzuweisen, wo sie sich klar gegenüber dem Westen bekennen müssen, dieser Zeitgeist existiert derzeit nicht. Da existiert keinerlei Verständnis für in Saudi-Arabien, sondern man möchte ernst genommen werden, man möchte respektvoll behandelt werden, man möchte mit Empathie und auch mit einer gewissen Demut behandelt werden, um einfach auch zu akzeptieren, dass sich in Saudi-Arabien etwas entwickelt, das wichtig ist, das strategisch und global wichtig ist. Und ich denke, das würde eben unserer Diskussion auch so ein bisschen gut tun, ohne sich zu verstecken. Ja, also es geht nicht darum, jetzt in Sack und Asche zu gehen und nichts mehr an positiven Dingen verkaufen zu wollen. Aber was uns fehlt in Europa, glaube ich, und gerade auch in Deutschland, ist diese Vision, die man in Saudi-Arabien hat. Ich meine nicht, dass man dieselbe Vision haben sollte, aber dass man eine Vision hat. Wie soll ein Europa der Zukunft aussehen? Wie wirtschaftlich soll es stark sein? Warum? Wie wollen wir die Demokratie verteidigen? Wie wollen wir unseren Lebensstil verteidigen? Was gehört dazu? Welche Rolle spielt Migration darin? Welche Rolle spielt Integration und Dialog darin? Wollen wir weiter auseinanderdriften oder wollen wir zusammengehören? Und ich glaube, wenn man auf diesen Weg kommt, sorry, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen arg philosophisch werde, aber wenn man auf diesen Weg kommt, dann hat man auch wieder ein Modell anzubieten, das man sehr, sehr, sehr gerne auch in Saudi-Arabien in die eigenen Kalkulationen einbezieht. Die Europäische Union war lange Zeit ein Vorbild, für auch den Golfkooperationsrat. Aber aufgrund der inneren Zerrissenheit, aufgrund der Uneinigkeit innerhalb der EU hat das Ganze an Strahlkraft verloren. Und das wiederherzustellen ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Dann kann man auch Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Und damit wird man dann direkt und indirekt auch bessere Beziehungen zu Ländern wie Saudi-Arabien haben.
Ja, im Prinzip ist ja so ein bisschen so, wie wenn es bei uns hier gut funktioniert, wir hier gerne leben, wir eine positive Ausstrahlung haben, ich sag mal so, wenn unsere Demokratie, wenn unser Gesellschaftssystem ein gutes Produkt ist, dann guckt man sich's da draußen gerne an und will davon vielleicht auch lernen. Ja, also nur ganz, ganz billig gesagt, mit den Autos haben wir das irgendwie auch jahrelang hingekriegt. Wenn es halt nicht so gut funktioniert und wenn unsere Demokratie halt leckgeschlagen ist, dann sagt man sich da draußen vielleicht auch, scheint jetzt auch nicht so ein Top-System zu sein, weil Ärger haben die ja auch genug. Das ist ein bisschen flapsig formuliert, aber ich glaube, in die Richtung geht's dann ja.
Definitiv. Und vielleicht noch ein Satz zu Demokratie. Es geht nicht darum, dass die Demokratie tatsächlich zum Aushängeschild werden kann und man in Saudi-Arabien dann danach streben will, europäische liberale Demokratie zu haben, selbst wenn die tiptop funktionieren würde. In Saudi-Arabien sieht man schon, dass die Monarchie das System ist, das ihnen am meisten Stabilität bringt. Das sagt man zumindest ganz häufig. Und dass man eben auch sieht, dass dysfunktionale Demokratien nicht das Erstrebenswerteste sind und es derzeit sehr pragmatisch gedacht um Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Fortschritt geht und man derzeit das Gefühl hat, diese ganzen Ziele können am besten mit einer Monarchie erreicht werden, die wir derzeit haben. Für einen Großteil der Bevölkerung. Selbstverständlich gibt es Gruppen, Minderheiten, die ausgeschlossen werden, die verfolgt werden, die unterdrückt werden. Gar keine Frage. Aber wenn man mit vielen Akteuren in Saudi-Arabien spricht, dann gibt es diesen Vergleich. Ja, was habt ihr denn in eurer Demokratie derzeit erreicht? Schaut doch mal, wo wir gerade mit unserer Monarchie stehen. Uns geht's doch viel besser als ihr, als euch. Ob das der Wahrheit entspricht, das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber das ist zumindest, glaube ich, etwas, was man in Saudi-Arabien momentan sehr häufig hört. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn ich dann von diesen Reisen zurückkomme, natürlich auch mich und meine Rolle und mein Leben in Deutschland und in Europa zu reflektieren, um einfach auch zu schauen, okay, was ist denn davon, wo steckt dann da das Körnchen Wahrheit hinter? Was kann man denn selber daraus lernen? Wie kann man denn selber damit umgehen? Und für mich ist es einfach immer wieder entscheidend, dann zu sagen, okay, ich will diese Einflüsse hören, ich will nicht alles davon verstehen oder gut finden, aber ich will es zumindest wissen, um auch zu verstehen, wie blickt man auf uns und was können wir vielleicht daraus lernen und was können wir dann auch wieder zurückgeben. Und das kommt mir manchmal einfach in der Diskussion zu kurz, dass man zuhört und dass man versucht, eben voneinander zu lernen, auch wenn einem nicht alles passt, was in einem Land wie Saudi-Arabien passiert.
Ich glaube, das war ein richtig guter Schlusssatz. Da mache ich einfach mal gar keine Ergänzung mehr dazu, sondern lass das so stehen und sage, lieber Sons, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.